Vielen Dank für diese beeindruckende Darstellung. Das, was ihr uns vorgespielt habt, das waren die letzten Vorbereitungen der Jünger, bevor Jesus sie ausgesandt hat, zu zweit auszuschwärmen und das Evangelium zu verkündigen. Ich weiß nicht, ob das so förmlich zuging mit so einem Anmeldetresen und mit einer Abgabekontrolle und geheimnisvollen Codes. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass die Codes durchaus biblische Bezüge hatten? Lohnt sich mal, danach zu lesen. Das war ein bisschen versteckt. Auf jeden Fall aber ist das, was ihr hier für uns in die heutige Zeit übertragen habt, sehr genau überliefert in der Bibel. Es gibt gleich vier Stellen, an denen uns das beschrieben wird, in Matthäus 10, in Markus 6, in Lukas 9 und in Lukas 10 geht es um diesen Sachverhalt. Mal werden die 12 Jünger ausgesandt und mal die 70 Jünger. Ich möchte mit uns die Stelle aus Lukas 9, die wir eben schon gehört haben, nochmal genauer betrachten und auch nochmal vor Augen führen. Es lohnt sich, das nochmal zu lesen. Jesus rief seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Macht, alle Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes neuer Welt zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Nehmt nichts mit auf die Reise, befahl er ihnen. Weder Wanderstab noch Tasche, weder Essen noch Geld, nicht einmal ein zweites Hemd. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Seid ihr aber in einer Stadt nicht willkommen, dann geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst. Die Jünger zogen los und wanderten von Ort zu Ort. Überall verkündeten sie die rettende Botschaft und heilten die Kranken. Ihr habt euch einen mächtig radikalen Text ausgesucht und man zuckt förmlich zusammen, wenn man manche Formulierung dort hört und liest. Ich möchte einmal an diesem Text ein wenig entlang gehen und ein paar Sachen hervorheben. Im Grunde genommen seid ihr schon mitten reingesprungen. Man hat weder den Anfang noch das Ende der Geschichte gesehen, sondern mittendrin. Um was für einen Auftrag geht es eigentlich? Was spielte sich davor ab? Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich Agentenfilme liebe. Und in der Art, die ich liebe, werden Aufträge nicht einfach so übermittelt, sondern meistens in irgendwelchen geheimnisvollen Umschlägen mit irgendwelchen Stempeln drauf. Top Secret. Da ist der Auftrag drin. Mal schauen, was da rauskommt. Eine Bibel, sehr naheliegend. Und Handschuhe, etwas gröbere. Schauen wir mal, was der Text sagt. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes neuer Welt zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Das ist der Auftrag. In anderen Stellen steht, das Reich Gottes zu verkünden. Mir ist ehrlich gesagt die Formulierung, die Botschaft von Gottes neuer Welt zu verkünden, noch lieber. Weil sie macht deutlich, es geht bei Gottes Welt um eine Welt, die anders ist als die, die wir tagtäglich erleben. Die Botschaft von Gottes neuer Welt und die Botschaft Gottes ist eine komplett andere als die Botschaften, die wir so hören. In diesem Buch stehen erstaunliche Sachen. Da steht drin, dass der, der groß sein will, aller Diener sein muss. Da steht drin, dass der, der sich selbst erniedrigt, erhöht wird, dass die Ersten die Letzten sein werden, dass Gott in Schwachen mächtig ist. Und da steht ganz viel drin von Vergebung und dass Vergebung der Schlüssel ist für ein friedliches Zusammenleben und ein befreites Leben überhaupt. Und das sind Worte und Gedanken, die unser Denken auf den Kopf stellen. Das ist umgedreht. Und das muss die Gesellschaft hören. Das widerspricht dem so fundamental, was in unserer Gesellschaft oft zählt. Der Auftrag hat noch einen zweiten Teil, nämlich die Kranken gesund zu machen. Und auch diese Übersetzung scheint mir sehr gelungen, weil sie lässt Spielraum für verschiedene Deutungsweisen. Ich persönlich glaube, dass Gott heute noch Kranke heilen kann. Und ich glaube, dass es Sinn macht, um Heilung zu bitten. Das ist nicht verfügbar, aber ich möchte ausdrücklich dazu ermutigen, glaubensvoll zu beten. Aber ich weiß auch, dass es nicht gut ist, wenn man ein vollmundiges Gebet spricht, was möglicherweise aber nicht vollmächtig ist, und dann lässt man einen Bedürftigen zurück und dreht ihm den Rücken zu. Die Kranken gesund machen heißt genauso, dass wir uns um sie kümmern, um die Gesundheit der Menschen und ihnen ganz praktisch helfen. Wir haben es also mit einem doppelten Auftrag zu tun, die Botschaft weitersagen und sich ganz praktisch um die Menschen zu kümmern. Es geht nicht nur um das ewige Heil, sondern es geht auch darum, dass wir die irdischen Bedingungen der Menschen hier verändern. Und das ist keine leichte Aufgabe, aber ich glaube, es hat nur dann eine Chance, diesen Auftrag zu erfüllen, wenn beides im Doppelpack kommt. Wer von euch hat den Code RÖ8,38? Lea, du hast eine wichtige Frage gestellt. Kannst du sie nochmal wiederholen? Die Frage mit den Worten. Kann ich bei dem Auftrag nicht auch etwas ohne Worte tun? Die Antwort war, ich glaube nicht. Ich möchte dem ein wenig widersprechen. Ich glaube doch. Ich glaube, so wichtig die Verkündigung ist und so wohltuend Worte sein können, wenn sie nicht mit Taten gepaart sind, können sie nicht überzeugen. Die Taten machen das Wort erst glaubwürdig. Du sollst mit Wort und Tat wirken. William Barclay hat mal gesagt, unser Auftrag verbindet die Sorge um den Körper des Menschen mit dem Heil seiner Seele. Und Menschen, so wie Lea sie in ihrer Rolle verkörpert hat, die sind ganz wichtig im Reich Gottes, haben eine wichtige Funktion zur Erfüllung dieses Auftrages. Und für solche Leute gilt, predige das Evangelium notfalls mit Worten. Der Auftrag ist also ein doppelter. Wie sieht es mit der Ausstattung dafür aus? Nochmal ein Umschlag. For your eyes only. Ihr wisst schon, welche Richtung an Film ich gerne mag, ne? Ein bisschen dünn. Nichts. Kein elektronisches Gadget, kein Peilsender, kein Mikrochip für unter die Haut, kein Kugelschreiber, der irgendwelche explosiven Sonderfunktionen hat. Q ist heute irgendwie nicht hier gewesen. Noch nicht mal ein AB-Päckchen eines Pfadfinders. Nehmt nichts mit auf die Reise, befahl er ihnen. Weder Wanderstab noch Tasche, weder Essen noch Geld, nicht mal ein zweites Hemd. Das ist schon eine armselige Ausstattung. Noch nicht mal ein Wanderstab. Das bedeutet ganz schön viel. So ein Stab ist nicht so ein netter Wanderstab zum Hin- und Hergehen, zum Schlendern, so ein bisschen romantisch, sondern das war eine Waffe. Damit konnte man wilde Tiere verscheuchen und streunende Hunde. Nicht mal das. Und nicht mal die ganzen Sachen, die wir hier gesehen haben. Kein Handy, kein Tablet, kein Haarband, aber auch ohne Lügen und ohne mangelndes Selbstvertrauen. Was hat es auf sich mit diesem Minimalismus? Ist das sinnvoll, losgehen so ohne alles? Die Jünger sollten unbeschwert reisen, einfach weil es sich ohne Gepäck leichter und weiter reisen lässt. Nochmal Barclay, je mehr sich der Mensch mit allen möglichen Sachen belastet, umso mehr ist an einen Ort gefesselt. Es macht die Mission einfach schnell, beweglich und flexibel. Aber das Zweite erscheint mir fast noch wichtiger, nämlich du musst nichts vorweisen. Vielleicht hat jemand von den Jüngern einen schmucken Stab gehabt oder eine tolle Tasche. Aber das war nicht wichtig. Die, die das nicht hatten, konnten genauso gut gebraucht werden. Und das ist wirklich sehr anders als das, was wir sonst so erleben. Am Freitag gab es Abiturzeugnisse, am Mittwoch gibt es die nächsten Zeugnisse. Es ist nicht wichtig für Gott, wie viel du leisten kannst. Es ist auch nicht entscheidend, welche Ausbildung du hast oder wie viele Praktika du vorweisen kannst. Du kannst einfach so, wie du bist, dabei sein. Und ein drittes, warum ich glaube, dass dieser Minimalismus Sinn macht, losgehen so ganz ohne Sicherheiten, das macht abhängig von Jesus. Jesus will uns damit sagen, wir sollen uns ganz auf ihn verlassen und nicht auf irgendwelche äußeren Ausstattungen bauen. Im Grunde ist das so eine Art Leben, die im Moment ganz aktuell ist. Es gibt so eine Bewegung, Simple Living, nicht Simply Fire Your Life, mit was Merita eben gesagt hat. Da leben Leute bewusst einen einfachen Lebensstil als Alternative zu dem Überfluss in der Gesellschaft, zur Konsumgesellschaft. Ich kenne einen jungen Mann, der ist Mitte 20, Ende 20, der ist Christ und der hat viele Jahre in der Medienbranche gearbeitet. Medienbranche heißt, der hatte eine Menge zu tun mit Computern, mit Mischpulten, mit Kameras und hat sich darin mächtig verwirklicht. Im vergangenen Herbst ist er losgezogen, hat alles hinter sich gelassen mit seinem Fahrrad, also nicht mit nichts, aber mit seinem Fahrrad, mit einem Anhänger und einer Gitarre. Und alle paar Monate hört man was von ihm, weil er sich überall abgemeldet hat. Man kriegt wenig mit von ihm. Alle paar Monate poppt so Lebenszeichen auf. Im Moment ist er in Irland. Ich bin gespannt, wie er wiederkommt. Der wollte ein Jahr unterwegs sein, ganz minimalistisch. Das ist nichts für jeden. Und ich will das auch nicht propagieren. Aber mach dich nicht abhängig von den Dingen, die du hast, noch nicht einmal von den Dingen, die du kannst. Weil es kann sein, dass die dir morgen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und darum taugen sie weder für den Auftrag, noch tragen sie durchs Leben. Bei genauerem Hinsehen werden die Worte Jesu nicht nur Begrenztheit und Enge bedeuten, sondern wird darin Weite und Freiheit deutlich. Nämlich eine Weite von und Freiheit von den Dingen, auf die wir uns sonst oft so stark verlassen. Im Grunde sagt dieser Text, und das ist eine starke Aussage, nicht die, die meinen, ihren erreichten Lebensstandard und den erwirtschafteten Besitz gegen jede Veränderung absichern zu müssen, sind im Auftrag des Herrn unterwegs, sondern die, die immer neu Vertrauen wagen. Einen dritten Umschlag, Top Secret, da geht es um ein Strategiepapier, um die Strategie. Punkt 1, wenn ihr in ein Haus kommt, dann bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Punkt 2, seid ihr aber in einer Stadt nicht willkommen, dann geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Klingt irgendwie ein bisschen paradox, ist doch selbstverständlich. Man muss ein bisschen forschen, um rauszukriegen, was gemeint ist. Es gab damals unseriöse Wanderprediger. Die sind in ein Dorf gekommen, haben irgendwo geklopft, haben Einlass bekommen, durften übernachten. Dann haben sie festgestellt, das ist nicht so ganz mein Stil hier, ein bisschen schlicht, ein bisschen einfach und sind im selben Dorf weitergezogen, um woanders unterzukommen. Die Jünger Jesu sollten das nicht machen. Sie sollten dort, wo sie aufgenommen wurden, bleiben, bis der Auftrag in diesem Dorf erfüllt ist und dann weiterziehen. Seid ihr aber in einer Stadt nicht willkommen, dann geht fort aus der betreffenden Stadt. Das war eine richtige Strategie, nämlich sich nicht in ausweglosen Situationen verbeißen, nicht dort lange stehen, wo Türen verschlossen sind, wenn daneben eine offene ist. Jesus bereitet seine Jünger strategisch darauf vor, dass sie in Schwierigkeiten kommen. Und dass sie und ihre Botschaft abgelehnt werden. Mich begeistert das. Jesus schmeißt ihnen nicht einen Auftrag hin und lässt sie damit allein. Er bereitet sie richtig auf konkrete Situationen vor und gibt Strategieanweisungen. Und damit darfst du auch rechnen. Wer mit Jesus unterwegs ist und in seinem Auftrag, der darf damit rechnen, dass Jesus ihm unterwegs hilft. Jeder, der schon einmal den Eindruck hatte, dass Gott ihm eine Richtung zeigt, irgendwie Frieden gibt in einer bestimmten Sache, mit ihm redet, der weiß, wovon ich rede hier. Jesus hat zugesagt, dass der Heilige Geist uns leiten und beistehen will. Achte auf die behutsame Stimme des Geistes Gottes. Wir wissen also um den Auftrag, wir wissen um die Ausstattung, aber wo kann seine Strategie dich nun hinführen? Das ist echt nicht einfach, zu überlegen, wo der Platz ist, an dem man gut aufgehoben ist, wo der Platz ist, wo man den Auftrag ausführen soll. Ein kleiner Tipp, mach es nicht zu kompliziert. Oft ist dein Einsatzort ganz in deiner Nähe, oft in deinem unmittelbaren Umfeld. Ein letzter Punkt, vermutlich der wichtigste, weil er die Voraussetzung ist für alles, was wir bis hierher bedacht haben. Es ist sozusagen die Basis für das alles. Dafür habe ich keinen Umschlag. In Vers 1 steht, Jesus rief seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Macht, alle Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Unsere Basis ist, dass wir mit Jesus zusammen sind, ganz nah bei ihm. Von ihm geht die Macht aus, von ihm geht die Kraft aus, dass wir uns auch gegen Widrigkeiten in der sichtbaren und unsichtbaren Welt stellen können. Im Grunde ist das so eine, wie so ein Hauptquartier, wie so ein MI6, wie so ein sicherer Rückzugsort, an dem man zurückkommen kann. Die Basis ist, dass du dich bei Jesus festmachst. Ich habe zwar keinen Umschlag mitgebracht dafür, aber ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wer kennt diesen Ort? Einige. Wo ist dieser Ort? Das ist eine kleine schnuckelige Brücke im Maschpark hinterm Rathaus. Im Moment ist das Rathaus ja sowieso in aller Munde. Seit einigen Jahren gibt es so ein kleines Ritual oder eine gewisse Tradition. Da kommen verliebte Pärchen hin und nehmen ein Vorhängeschloss und ritzen da vielleicht noch ihre beiden Namen rein und schließen sich da an. Das sieht man so ein bisschen im Vordergrund. Als Zeichen dafür, dass sie ihre Freundschaft besiegeln wollen, dass sie beieinander bleiben wollen. Kennt jemand von euch ein Pärchen, das das schon gemacht hat oder hat es selbst gemacht? Ihr seid irgendwie nicht so drin in der Szene. Irgendwie einen Vereinzelten habe ich gesehen. Okay. Den Schlüssel werfen die übrigens ins Wasser. Ich finde das eigentlich eine klasse Sache. Aber immer wenn ich da vorbeikomme, stelle ich mir doch eine Frage. Da sind wahnsinnig viele Schlösser dran. Ich habe die mal gezählt zusammen mit meiner Tochter. Das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, da waren es 187. Ich glaube, es ist schon wieder weitergegangen. Ich stelle mir aber immer die Frage, sind die wirklich noch beisammen, die dort ein Schloss angekettet haben? Oder wie viele haben sich schon getrennt? Nur das Schloss hängt noch da und der Schlüssel ist weg. Vielleicht ein Viertel, ich habe keine Ahnung. Und als wir das letzte Mal da vorbeigingen, musste ich an Jesus denken. Und ich musste daran denken, dass der, der uns beauftragt, dass der diesen Auftrag auch mit einer einmaligen Zusage verbindet. In Matthäus 28 steht sein Auftrag ganz ähnlich wie der, den wir eben hier behandelt haben. Und am Ende sagt er noch, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jeden einzelnen Tag geht er mit seinen Leuten. Und wo sie in seinem Namen und Auftrag hingehen, da geht er auch hin. Diese Zusage Jesu gilt und die ist unverbrüchlich. Solch eine Treue finden wir nicht noch einmal. Wie wäre es, wenn du mal nicht mit einem anderen Menschen zusammen so ein Umhängeschloss an diese Brücke kettest? Wie wäre es, wenn du das mal als Ausdruck deiner Beziehung zu Gott tust, als Zeichen dafür, dass du bei ihm bleiben willst, dass er dein Leben prägen soll, dass das deine Basis sein soll. Vielleicht ritzt du deinen Namen da rein und den Namen Jesus. Und dann wirfst du den Schlüssel weg, weit ins Wasser. Die Basis für das alles, was wir hier besprechen, die Basis für das Leben ist, dass du eine feste Beziehung zu Gott hast, zu Jesus hast. Das ist die Grundlage und die Voraussetzung. Ich komme zum Schluss. Du hast einen doppelten Auftrag, nämlich mit Wort und Tat, das Evangelium weiterzubringen. Eine zugegeben armselige Ausstattung, aber einen machtvollen Herrn an deiner Seite, der dich leiten will, der dich begleiten wird und nicht alleine lässt. Mach dich fest an Jesus und dann mach dich auf, den Auftrag auszufüllen. Er hat gesagt, dass er mit uns geht. Amen.